setzt jetzt ein mit dem Kapitel 1945.
Jördis Triebel ließ den...
Huch!
Hermann stapelt die vielen Kissen in seinem Zimmer im Hotel Palace in Prag über den Radioempfänger und schließt einen kleinen Kurzwellenempfänger an, um den Feindsender BBC zu empfangen. Dazu muss man Chuzpe haben, denn die anderen Zimmer sind belegt mit Angehörigen der Nazis, die hier im Protektorat Böhmen und Mähren für die Gestapo arbeiten. Hauptsache, die verräterischen 5 Paukenschläge am Anfang der Nachrichtensendung sind nicht durch die Wände zu hören. 4-mal lang, 1-mal kurz. Beethovens 5. Sinfonie. Mit dem Kopf unter dem Kissen bereiten ihm die dumpfen Töne fast diebische Freude. Hermann soll in der Nähe von Prag für die Nazis eine unterirdische Flugzeugmotorenfabrik bauen. Doch er hat die Gewissheit, dass diese nie zum Einsatz kommen wird. Und diese Gewissheit gibt ihm der BBC. Wie der brave Soldat Schweig meldet er mit einem inneren Grinsen seinen Auftraggebern, dass alles nach Plan läuft für den Endsieg. Nur einmal, da geht er fast zu weit, als er fragt, wer denn die vielen zerstörten deutschen Städte wieder aufbauen soll, wenn der Krieg vorbei ist.
»Warum zerstörte Städte?«, fragt sein Gegenüber in Uniform ihn entrüstet zurück. »Glaube er etwa nicht an den Sieg?«
»Natürlich«, antwortet er schnell und schlägt die Hacken zusammen. Am liebsten hätte er mit dem berühmten Schweig-Satz geantwortet, »Melde gehorsamst, ich bin blöd.« Die Sowjets rücken im Sommer 1943 an der Ostfront mit einer Großoffensive in einer Geschwindigkeit vor, die man kaum für möglich gehalten hätte. Was die Propaganda verschweigt, wird in der BBC kleinteilig aufgerechnet. Die Sowjets sind gnadenlos überlegen, allein durch die Anzahl der Panzer. Easy und die Kinder müssen raus aus Berlin. Aber wohin? Auf einem Blatt Papier zeichnet er die Karte nach mit den Stoßrichtungen der Sowjets und der Alliierten und versucht, in die Zukunft zu schauen. Jetzt bloß keine falsche Entscheidung treffen. Ostpreußen, das empfiehlt Goebbels den Berlinern, die die Stadt verlassen können. Blödsinn, denkt Hermann, genau dort werden sich die größten Kämpfe abspielen. Außerdem will er seine Familie möglichst in seiner Nähe haben. Karin wird er überreden, mitzukommen. Easy wird die Schwester gebrauchen können, um das Leben dort mit den Kindern zu bewältigen. Karins Mann, U-Boot-Kommandant für die Wehrmacht, gilt seit der verlorenen U-Boot-Schlacht im Atlantik als verschollen. Hermann dirigiert die schwangere Easy mit den 5 Kindern samt Schwester Karin und ihrem Sohn Utz aus der Ferne nach Schreiberhau, nahe der tschechischen Grenze, wo sie im Wochenendhaus eines Onkels von Easy unterkommen. Der damals 15-jährige Bruder Raimund ist mit der ganzen Internatsklasse als Schutztruppe nach Dänemark gebracht worden, wo sie neben ihrem militärischen Einsatz ihr Abitur ablegen. Isis Mutter Sibylle ist in einem Jagdhaus ihres Liebhabers in der Eifel untergekommen. Ab und an kommt Hermann aus Prag, wenn er den Anschlusszug verpasst, auch zu Fuß durch den Wald über die tschechische Grenze zu Besuch in die Villa nach Schreiberhau. Jedes Mal hat er den Rucksack voller Lebensmittel. Der Krieg scheint hier weit weg. Das Haus ist umgeben von Wiesen und Wald. Einmal nimmt Hermann Easy mit nach Prag und führt sie dort in ein Restaurant aus. Schon ewig hatten sie keine Zeit zu zweit mehr. Im November wird Cordula geboren, kerngesund, blond und pausbäckig. Isa ist nun nicht mehr die Jüngste. Sie ist einigermaßen zu Kräften gekommen, die frische Waldluft hat ihren kleinen Lungen gut getan. Und sie hat mit ihrem Cousin Utz einen fast gleichaltrigen Spielkameraden, mit dem sie auf ihren dünnen Beinchen durch den Garten stolpern kann. Michael und Steffi können hier zur Schule gehen, ohne einen Luftalarm befürchten zu müssen. Doch die Lage an allen Fronten spitzt sich zu. Das geht auch an diesem Ort nicht spurlos vorüber. Immer mehr schlesische Flüchtlinge drängen in das Haus des Onkels. Für die nunmehr 6 Kinder und den Neffen Utz bleibt nur noch ein Zimmer. Hermann trifft eine Entscheidung. Im Januar 1945 überredet er Easy, mitsamt den Kindern zurück nach Berlin zu gehen, denn er ist überzeugt davon, dass der Krieg bald beendet ist und die Sowjets demnächst in Schreiberhau eintreffen werden. Mit einer der letzten Fahrkarten, die zu bekommen sind, schickt er Easy und die Kinder nach Berlin, um dort in der noch von den Bombenangriffen verschont gebliebenen Wohnung die Befreiung zu erwarten. Die Fehleinschätzung korrigierte er ein wenig später, als sich die Bombardierungen von Berlin häuften. Am 3. Februar 1945, seinem 40. Geburtstag, macht sich Hermann auf den Weg von Prag nach Berlin, um die Familie nach Gotha zu bringen, zu den Tanten von Easy. Kurz vor Berlin verdunkeln 2000 Flieger den Himmel. Der Zug hält auf offener Strecke. Die Reisenden werden aufgefordert, den Zug zu verlassen und sich auf dem Feld in Sicherheit zu bringen. Mütter, Kinder, Alte und Kriegsversehrte laufen über den aufgeweichten Boden. Hermann rennt nach vorne zur Lok. Er muss wissen, wann es weitergeht. Er muss zu seiner Frau und seinen Kindern. 90 Minuten dauert der Bombenhagel. 90 unendliche Minuten, die seinen 40. Geburtstag für immer zu einem Albtraum machen. Er ist panisch vor Sorge um seine Frau und die Kinder. Dass er sie selbst in dieses Inferno geschickt hat, wird er sich nie verzeihen. Er sieht sie vor sich, Isi mit den Kindern auf dem Eisenbett im Luftschutzkeller. Donner der Explosionen durchdringen unablässig die Luft. Der Zug wird umgeleitet, der Anhalter Bahnhof ist zerstört. Als Hermann in Berlin aussteigt, ist die Stadt nicht wiederzuerkennen. Anhalter Bahnhof, Alexanderplatz, Brandenburger Tor, Gendarmenmarkt sind nur noch Trümmerhaufen, aus denen Qualm aufsteigt. Was für ein Karthago, denkt er. Der öffentliche Verkehr ist zusammengebrochen. S-Bahnen, die noch fahren, sind übervoll. Er läuft, er rennt, voller Hoffnung und Angst zugleich. Als er die Wohnung in Westend erreicht, kann er sein Glück kaum fassen, alle wohl aufzusehen. Isi hatte in den Pausen des Luftalarms sogar das Unmögliche geschafft und Zugfahrkarten für die Familie besorgt, um zu Verwandten nach Gotha zu fliehen. Ein schöneres Geburtstagsgeschenk kann es an diesem Tag nicht geben. Schnell raffen sie ein paar Sachen für die Reise zusammen. Hermann wird seine Sippe nicht mehr aus den Augen lassen, bis sie in Sicherheit ist. Wie ein Feldwebel hält er seine Truppe zusammen und führt sie am nächsten Morgen zum Bahnhof. Auf dem völlig überfüllten Bahnsteig greift er sich einen breiten Wagen, auf dem normalerweise Post gestapelt wird, und setzt alle Kinder darauf. Dann schiebt er den Wagen stoisch an der Bahnsteigkante entlang, sodass die Menschen nur noch zurückspringen können. Isi steigt zuerst in den Zug. Hermann reicht ihr Kinder und Gepäck durch das Fenster und drängt sich dann selbst durch die Tür des schon anfahrenden Zuges. »Ich muss zu meinen Kindern«, brüllt er, bis er Isi in ihrem Abteil erreicht hat. Es muss wohl dieser 3. Februar 1945 gewesen sein, als Isa im Alter von 2,5 Jahren durch die Explosionen der Bomben über Berlin ein Hörtrauma erlitt. Eine typische Kriegsverletzung, die oft unerkannt bleibt. Ein feiner Riss im Trommelfell, geschädigte Haarzellen, ein Pfeifen im Ohr. Isa entwickelt schnell die Fähigkeit, alles, was sie nicht versteht, entweder von den Lippen abzulesen oder einfach durch ihre Fantasie zu ergänzen. Das gelingt natürlich nicht immer. Isi und Hermann beschweren sich ständig, dass Isa nicht hören will. Auf die Idee, dass sie gar nicht hören kann, kommen sie nicht. Stattdessen halten sie das Kind für renitent. Sie scheint immer etwas anderes zu tun, als man ihr aufgetragen hat. Wer nicht hören kann, muss fühlen. Mit diesem Satz ist Isa groß geworden. Sie musste bestraft werden, um sie gehörig zu machen. Und das nicht nur von ihren Eltern. Auch ältere Geschwister übernahmen schnell das Muster. Meine Mutter selbst kam nicht auf den Gedanken, dass sie schwerhörig war. Sie glaubte zu hören, wie Menschen eben hören. Wenn sie nichts verstand, weil sie unkonzentriert war, die Lippen nicht sehen konnte oder das Pfeifen wieder lauter wurde, antwortete sie einfach nicht oder irgendetwas Belangloses. Wir Kinder nutzten das gerne aus. Von der Seite fragten wir, ob wir dieses oder jenes dürfen, sodass sie gedankenverloren einfach »Ja, ja« antwortete. Erst als wir sie im Alter von 70 Jahren nötigten, zum Ohrenarzt zu gehen, stellte dieser die mögliche Kriegsverletzung fest. Als ich mit ihr durch Gotha laufe, achte ich genau darauf, dass sie meinen Mund sehen kann, wenn ich rede. Es ist März. Der Schnee schmilzt in Thüringen von den Feldern. Zur gleichen Jahreszeit kam sie damals mit ihrer Familie hier bei den Tanten an. Die Befreiung des Ortes durch die Amerikaner stand kurz bevor. Bis dahin war auch hier Luftalarm an der Tagesordnung. Vom Berg aus, auf dem das Gothaer Schloss wie ein Koloss thront, blicken wir über die Kleinstadt, in der sich kleine Fachwerkhäuser in engen Gassen aneinanderspiegen, umringt von größeren Bürgerhäusern der Jahrhundertwende. Wird sie sich erinnern, wo die Wohnung von den Tanten Luischen und Aline war? Ab wann überhaupt setzt das Erinnerungsvermögen ein? Isa erinnert sich nicht an die Wohnung der Tanten, aber sie erinnert sich an die Alarmsirenen und den Luftschutzkeller, der sich gegenüber der Wohnung auf dem Gelände einer Schule befand, an einem Sportplatz, den sie im Schlafanzug überquerten, um dorthin zu gelangen. Immer wieder, bis endlich auf dem Schloss die weiße Fahne gehisst wurde und die Amerikaner die Stadt einnahmen. In der Wohnung sieht sie nur den riesigen alten Wäscheschrank vor sich, in dem sich damals mindestens 3 Kinder auf einmal verstecken konnten. Bis heute steht der alte Wäscheschrank von Tante Luisien in der Wohnung meiner Mutter. Ich bin aufgewachsen mit den Erbstücken, die immer mit dem Zusatz von Tante Luisien versehen wurden. Es gab das Vertiko von Tante Luisien, die Kommode von Tante Luisien, die alten Kleider in unserem Kostümsack, alles von Tante Luisien. Die vollständige Gothaer Wohnungseinrichtung samt Meißner Porzellan schien bei uns gelandet zu sein. Offenbar war meine Mutter die einzige aus der Familie, die ein Faible für Dinge aus dem vergangenen Jahrhundert hatte. Und Alinchen? Von ihr wird nur gesprochen, wenn es um die Gefahr geht, eine unheilvolle Nervenkrankheit zu erben. Neigt jemand zu Depressionen oder Psychosen, dann heißt es, das stecke in den Genen. Und alle nicken sich wissend zu und raunen den Namen von Tante Alinchen. Wenige Tage, nachdem Isi und Hermann mit ihrer ganzen Familie dort vor der Tür standen, um Zuflucht zu finden, verschwand die damals 58-jährige Aline in die geschlossene Nervenheilanstalt. Für 21 Jahre, bis zum Ende ihres Lebens. Meine Mutter sah sie nie wieder. Dass das zeitliche Zusammentreffen der Flucht und des Verschwindens von Aline kein Zufall war, darüber hat niemand in der Familie gesprochen. Es war Raimund, der kurz vor seinem Tod bei unserem ersten und letzten Treffen die Geschichte erzählte und damit sein Herz erleichterte. 1945. Isi flieht mit der Familie nach Gotha. 11 Menschen stehen an diesem 4. Februar 1945 am späten Abend mit Sack und Pack vor der Tür von Tante Luisien und Aline. Isi, Hermann, 6 Kinder, Karin mit ihrem Utz und das Kindermädchen. Das Ungeborene, das Isi unter dem Mantel im Leib trägt, verschweigt sie zunächst lieber. Isi und ihre Tanten fallen sich in die Arme. Die beiden Schwestern ihres Vaters sind ihr ans Herz gewachsen, seit sie vor ihrer Hochzeit hier einen Monat verbrachte, um kochen und nähen zu lernen. Luise und Aline hatten alle Geduld. Sie zeigten ihr, wie man Kartoffelklöße zubereitet, eine kräftige Bratensoße reduziert, wie man Marmelade kocht und einen Hefeteig ansetzt. Allerdings mit wenig Erfolg. Dafür haben sie viel miteinander über das Leben geredet. Luise ist Kirchenorganistin und hat die psychisch labile Schwester Aline zu sich genommen, weil sie schwer allein sein kann und mit ihrem Einkommen auch kaum über die Runden kommen würde. Aline bedruckt Stoffe. Tagsüber läuft sie häufig durch die Natur mit einem Block und einem Bleistift, zeichnet Blätter und Blüten, die sie dann als Ornamente auf Tischdecken, Bettwäsche oder Vorhänge druckt. Dabei ist sie völlig versunken in ihrer Arbeit. Isi hat ihr gern dabei zugeschaut, während Tante Luisien am Flügel Bach-Kantaten spielte. Damals kam ihr die 4-Zimmer-Wohnung riesig vor. Das ist allerdings mehr als 10 Jahre her. Inzwischen ist Isi 6-fache Mutter und zum Kochen hat sie ein Kindermädchen mitgebracht. Die beiden Tanten räumen für die Familien ihrer Nichten Isi und Karin 2 Zimmer frei. In einem schlafen alle Kinder und das Kindermädchen, in dem anderen die Erwachsenen. Aline und Luise behalten ihre beiden eigenen Schlafzimmer. Immer wieder sind Sirenen zu hören, die vor Bombenangriffen waren. Dann laufen sie alle über die Straße zum Luftschutzbunker, der sich unter der Schule befindet. Auch Hermann ist dabei. Er will seine Familie nicht mehr aus den Augen lassen und hat sich unerlaubt von seinem Arbeitsplatz in Prag entfernt. Damit riskiert er sein Leben. Doch er ist sicher, dass der Krieg eher heute als morgen vorbei sein muss und hofft, dass sein Verschwinden bis dahin nicht auffällt. Die Amerikaner haben bereits die Grenze zu Thüringen überschritten. Am Morgen des 5. April 1945 wird die weiße Fahne auf dem Schloss Friedenstein gehisst und der Beschuss der Stadt hört auf. Amerikanische Panzer und Jeeps rollen durch die Straßen. Die Soldaten tragen Tropenhelme, was sie irgendwie komisch und wenig martialisch aussehen lässt, findet Isi. Waren keine anderen mehr verfügbar? Oder wussten sie einfach nicht, dass Thüringen meilenweit von der Wüste entfernt ist? Ein paar Tage später steht auch Raimund in Gotha vor der Tür. Er war in Schleswig-Holstein in Kriegsgefangenschaft geraten, ist geflohen und hat sich zu Fuß bis zu seinen Tanten in Thüringen durchgeschlagen. Er hatte keine Ahnung, dass er hier seine Schwestern treffen würde. Isi und Karin sind glücklich, ihren kleinen Bruder wiederzusehen und in die Arme zu nehmen. Abgemagert, verdreckt, aber am Leben.
Tante Luisin entscheidet beherzt, dass sie nun mit Aline zusammen in ein Zimmer ziehen wird, damit die anderen mehr Platz haben. Alinchen wird sich fügen. Sie ist zu diesem Zeitpunkt gerade auf einem ihrer langen Spaziergänge mit dem Skizzenblock. Sofort fassen alle mit an und schieben Alines Möbel von einem Zimmer zum anderen, sofern sie dort reinpassen. Bücher, Stoffe, Farben und Stifte werden in der Kammer verstaut. Als Aline nach Hause kommt, haben die Kinder in ihrem Zimmer bereits ihr Matratzenlager ausgebreitet, auf dem sie fröhlich rumhüpfen. Aline bricht zusammen und stammelt nur noch zusammenhanglose Sätze. Die anderen versuchen sie zu beruhigen, wollen ihr alles erklären. Schließlich ist das ja nur eine vorübergehende Lösung. Doch sie kann offenbar ihre Stimmen nicht mehr hören. Stattdessen driftet sie immer weiter weg, in eine neue, eigene Welt, zu der niemand mehr Zugang hat. Tante Luisin ruft einen Arzt. Seine Diagnose lautet Psychose. Als er sie in die Klinik mitnehmen will, wehrt sie sich mit Händen und Füßen. Angebunden auf einer Krankenbahre wird Aline schließlich aus der Wohnung getragen und in die Nervenheilanstalt gebracht, aus der sie nie wieder nach Hause zurückkehrt. Kurz nach Kriegsende verbreitet sich in Gotha die Nachricht, dass durch eine neue Gebietsaufteilung die Russen die Amerikaner als Besatzungsmacht ablösen werden. Hektische Unruhe erfasst das Städtchen. Gerüchte von marodierenden und mordenden Russen machen die Runde. Viele verlassen überstürzt die Stadt und ziehen weiter Richtung Westen. Eines Abends zieht der Besitzer des Gothaer Kaufhauses die Messingklingel an der Wohnungstür von Tante Luisin. Hermann hatte sich mit ihm im Luftschutzkeller angefreundet und sie hatten eine Verabredung. Wenn alles vorbei ist, wollen sie gemeinsam eine Zigarre rauchen. Doch der Mann ist kurz angebunden, will nicht einmal seinen Mantel ablegen. »Morgen bin ich weg«, sagt er. Sein Kaufhaus wird er mit allen Waren darin zurücklassen. Er bietet ihnen an, sie könnten jetzt sofort alle mitkommen und sich gratis einkleiden. Sie könnten nehmen, was sie brauchen und tragen können. Isi und Hermann wollen zunächst ablehnen. Irgendwie fühlen sie sich nicht wohl dabei. Schließlich gibt es Kleidungsstücke nur zugeteilt auf Marken. Andererseits, erinnert Isi, konnten sie bei ihrer Flucht kaum etwas aus Berlin mitnehmen. Isi und Hermann ziehen schließlich mit Karin, Raimund und den ältesten Kindern los und folgen dem Kaufhausbesitzer durch die Gassen. Es ist gespenstisch. Das Kaufhaus ist um diese Uhrzeit längst geschlossen. Jeder nur eine Sache, sagt Hermann, um wenigstens einen Restanstand zu wahren. Er selbst sucht sich einen Anzug aus. Den wird er jetzt brauchen können, wenn die Posten neu verteilt werden. Und auch Raimund, der gerade 18 geworden ist und davon träumt zu studieren, bekommt einen Dreiteiler. Zurück in der Wohnung reden Isi und Hermann noch die ganze Nacht. Gehen oder bleiben, das ist die Entscheidung, die noch vor der Ankunft der Roten Armee getroffen werden muss. Alle möglichen Varianten werden durchgespielt. Wie soll das funktionieren ohne Auto mit der ganzen Kinderschar? Die Bahntrassen sind zerstört, sagt Isi. Ihre Mutter Sibylle ist keine Option. Sie haust in der Eifel in einer kleinen Hütte im Wald, in der sie ihr heimlicher Liebhaber untergebracht hat, nachdem ihre Wohnung ausgebombt war. Auch die Wohnung in Westend existiert nicht mehr. Nein, ich weigere mich, sagt sie schließlich ungewöhnlich entschlossen und wundert sich selbst ein bisschen darüber, denn bisher hat Hermann alle wichtigen Entscheidungen getroffen. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht schon wieder packen, los und diesmal ohne zu wissen, wohin, sagt Isi. Sie will, dass ihr siebtes Kind Josephine hier in Gotha geboren wird. Tante Luisin und ihre Schwester Karin geben ihr Rückendeckung. 1945. Hermann und das Kriegsende in Gotha. Hermann sieht Isi gern, wenn sie so entschlossen ist, wenn sich sogar eine kleine Zornesfalte zwischen ihren geschwungenen Augenbrauen zeigt. Dabei sind sie doch gar nicht unterschiedlicher Meinung. Vielleicht ist es sogar die bessere Entscheidung. Hermann ist gespannt auf die Russen. Schon vor Jahren beobachtete er mit seinen Freunden fasziniert, welche avantgardistischen Kunstformen die Oktoberrevolution dort hervorgebracht hat, vor allem in der Architektur. Die Bauhäusler Ernst May und Hannes Meyer arbeiteten seit 1930 in der Sowjetunion. Im selben Jahr hatte Hermann einen vielbeachteten Wettbewerbsentwurf für ein neues Theater in Charkiw eingereicht. Die Nazis haben ihm die besten Jahre seines Lebens gestohlen. Jetzt will er endlich aufholen, die Zukunft der Architektur mitgestalten, und die wurde im Osten bereits vielversprechend eingeläutet. Gleich nach Kriegsende wird in Gotha ein antifaschistisches Komitee gegründet. Die alten Nazi-Strukturen müssen ersetzt werden. Es ist ein breites Bündnis von ehemaligen Arbeiterparteien, Gewerkschaften und Kirchenvertretern. Hermann ist von der ersten Stunde an mit dabei, auch wenn er mit seiner Familie so bald wie möglich nach Berlin zurückkehren will. Daran besteht für ihn kein Zweifel. Doch noch ist der Weg nach Berlin zu beschwerlich. Hermann will sich bis dahin nützlich machen, wo es nur geht. Wegen seiner Erfahrung als Architekt wird er mit einem Kollegen als Kreisbaurat für Gotha eingesetzt. Sein erster Vorschlag in der Versammlung des Gremiums irritiert die anderen zunächst. Ich bitte um die Erlaubnis, vom Gothaer Kirchturm an den Sonntagen im Mai Mozarts kleine Nachtmusik über der Stadt erklingen zu lassen, sagt er. Die anderen schauen ihn verständnislos an. Haben wir keine anderen Sorgen? Die Menschen brauchen neue Hoffnung. Viele begreifen noch gar nicht, dass Krieg und Barbarei vorbei sind. Was könnte ein schöneres Zeichen der Rückkehr zur Zivilisation sein als Mozart, nachdem monatelang nur Sirenen und Explosionen über der Stadt zu hören waren? Warum ausgerechnet Mozart? Zu Thüringen gehört doch Bach, entgegnet einer. Um Gottes Willen bloß keine Kirchenmusik. Die kleine Nachtmusik ist das bekannteste Stück von Mozart. Jeder hat es schon einmal gehört. Es ist heiter und verspielt, sagt Hermann. Die anderen Mitglieder des Komitees lassen ihn gewähren. Schließlich halten sich die Kosten in Grenzen. Seine Idee zeigt Wirkung. Die heimatlosen Geflüchteten, die vom Krieg erschöpften Soldaten, die Familien, die lange in den Luftschutzkellern kauerten, sie alle heben ihre Köpfe Richtung Kirchturm. Das ist der Klang des Friedens. Der Krieg ist vorbei. Der Aufbruch in eine neue Zeit kann beginnen. Die Lebensfreude kehrt zurück. Das antifaschistische Komitee sorgt dafür, dass die Familie Henselmann aus der beengten Wohnung von Tante Luischen in das Gothaer Schloss Friedenstein einziehen kann. Zusammen mit anderen Familien richten sie sich dort ein und bewohnen mehrere Zimmer, die früher dem Hofstaat vorbehalten waren. Die Ankunft der Roten Armee ist weniger beängstigend als von vielen befürchtet. Die Soldaten sind erschöpft und ausgehungert. Statt mit Militärfahrzeugen marschieren sie zu Fuß, begleitet von Pferdewagen, auf denen die Ausrüstung geladen ist. Die Pferde werden auf dem Schlosshof in den Arkaden untergebracht. Morgens machen die Soldaten auf dem riesigen Hof ihren Dauerlauf. Abends wärmen sie sich am Lagerfeuer. Wenn sie Wasser für ihre Pferde oder zum Kochen über den Feuerstellen brauchen, laufen sie mit ihren schweren Stiefeln und Eimern durch die von der Familie bewohnten Zimmer in die gemeinschaftliche Schlossküche. Die Türen sind immer geöffnet. Alles, was den Argwohn der bewaffneten Soldaten erregen könnte, wird vermieden. Hermann beschließt, in die kommunistische Partei einzutreten. Viel zu lange hatte er sich herausgehalten und die Kommunisten waren diejenigen, die er von Anfang an als aktive Widerstandskämpfer gegen die Nazis erlebt hatte. Viele riskierten ihr Leben dafür. Jetzt sitzt er mit den Genossen der kommunistischen Partei fast täglich in verschiedenen Wohnungen zusammen und ist beeindruckt, wie akribisch diese auf die Stunde Null vorbereitet sind. Widerstandsorganisationen hatten bereits Beschlüsse vorbereitet, wie ein neues antifaschistisches Deutschland aussehen soll. Unter den Genossen sind nicht wenige, die gerade erst aus den befreiten Konzentrationslagern gekommen sind. Hermann bewundert ihren Mut und auch die Opferbereitschaft für ihre Sache, während er in derselben Zeit nur versucht hatte, dem Dienst an der Front zu entkommen und sich dafür sogar dem ärgsten Feind angedient hatte. Jetzt will er auf der richtigen Seite stehen. Er hat was gut zu machen. An einem warmen Julimorgen steht Walter Wolf auf dem Schlosshof. Er ist Leiter des Thüringer Landesamtes für Volksbildung und auf der Suche nach Hermann. Hermann ist nicht überrascht, ihn zu sehen. Er kann sich denken, worum es geht. Vor ein paar Tagen hatte sein Freund, der Architekt Erich Neufert, auf der Durchreise in Gotha einen Stopp gemacht und ihm erzählt, dass die Bauhochschule in Weimar so schnell wie möglich wieder eröffnet werden soll. Und zwar im Geist des von den Nazis dort verbotenen Bauhauses. Neufert hatte abgelehnt. Er hatte bereits an der Hochschule in Darmstadt zugesagt. »Können wir hier irgendwo ungestört reden?«, fragt Wolf, während er Hermann über den Hof folgt. »Wir gehen in die Schlossbibliothek. Dorthin verirren sich weder die Soldaten noch die vertriebenen Familien«, sagt Hermann. »Wir suchen einen neuen Direktor für die Bauhochschule«, setzt Wolf an. »Ich weiß. Neufert hat es mir erzählt«, sagt Hermann. »Hast du eine Idee, wen wir jetzt anfragen können?« »Ja. Mich?« Hermann erschrickt selbst über seine schnelle Antwort. Sein Ziel ist Berlin, nicht Weimar. Er lacht, als hätte er einen Scherz gemacht. Wolf zieht die Augenbrauen hoch. Du hast weder am Bauhaus gelernt noch einen akademischen Titel. Das brauchst du, um dich als Direktor einer Hochschule durchsetzen zu können, sagt er. Eine solche Antwort kann Hermann nicht auf sich sitzen lassen. Genau diese Kleinbürgerlichkeit hat die Nazis an die Macht gebracht, sagt er. Er greift in die Innentasche seiner Jacke und holt ein abgewetztes, schwarzes Büchlein hervor. Das hier ist 100-mal mehr wert als ein akademischer Titel, sagt er etwas zu laut und wirft das Büchlein auf den Tisch. Ich habe die Kontakte. Ich kenne all die Architekten und Künstler, die sich der Utopie des Bauhauses verschrieben haben und die jetzt verstreut in aller Welt im Exil leben. Es sind Weggefährten, die darauf warten, ein neues Land unter neuem Vorzeichen aufzubauen. Als Chef der Bauhochschule hole ich sie nach Weimar. Einen besseren findet ihr für diese Aufgabe nicht, sagt er. Allerdings müssen wir schnell sein. Der Wettlauf der Besatzungsmächte um die Intelligenzia aus dem Ausland hat längst begonnen. Wenn ihr weiter auf irgendwelche Formalien pocht, werdet ihr immer hinterherlaufen, wie bei Neufert. Ich überleg mir was, sagt Wolf, und Hermann begleitet ihn hinaus. 4 Tage später erhält Hermann einen Brief vom Landesamt für Volksbildung. Walter Wolf bittet ihn am 25. Juli 1945 zu einer Unterredung nach Weimar. Als er in Wolfs Büro Platz nimmt, schiebt der ihm ein Schreiben zur Unterschrift zu. Darin wird Hermann ab sofort mit der kommissarischen Leitung und Reorganisation der Bauhochschule beauftragt. Nachdem er mit blauer Tinte unterschrieben hat, steht Wolf auf und entrollt vor seinen Augen feierlich eine Urkunde, auf der er kurzerhand zum Professor ernannt wird. Einen Moment denkt Hermann an seine Mutter. Jetzt, da er Professor ist, kann sie ihn nicht mehr für ein Versager halten. So, sagt Wolf und klopft ihm auf die Schulter. Unten wartet mein Mitarbeiter am Wagen. Er wird dich zur Hochschule begleiten und dort als kommissarischen Leiter vorstellen. Ihr werdet bereits erwartet. Im Direktorenzimmer stehen Kaffee und Kuchen bereit. Die Sekretärin begrüßt ihn fröhlich und erzählt, dass sie neben dem Hausmeister die einzige ist, die noch unter Walter Gropius hier gearbeitet hat. Die Belegschaft versammelt sich langsam um den großen Tisch, während Hermann ein großer roter Stuhl zugeschoben wird, der einem Thron gleicht. Hermann erhebt sich, stellt sich kurz vor und kommt zur Sache. Sie sind alle entlassen, bis auf die Sekretärin und den Hausmeister. Ich werde hier nicht mit der alten Nazi-Garde weiterarbeiten. Schon gar nicht hier in Weimar, wo auf dem Ettersberg im KZ Buchenwald 250.000 Menschen misshandelt und ermordet wurden, während Sie, meine Herren, daran wenig Anstoß nahmen. So hatten sich die Honoratioren der Hochschule den ersten Auftritt ihres neuen Direktors nicht vorgestellt. Bevor er wieder abfährt, erledigt er noch eine zweite Amtshandlung, die keinen Aufschub duldet. Dazu sucht er den Hausmeister in seiner Dienstwohnung auf. Es ist wichtig, dass dieses Gespräch unter 4 Augen stattfindet. Er erteilt ihm den Spezialauftrag, mit ein paar Studenten und einem Pferdefuhrwerk die Rodin-Skulptur der Eva zurückzuholen und in der Hochschule aufzustellen. Die Bronzefigur war von den Nazis zum Einschmelzen für die Rüstung in ein Depot gebracht worden und wäre sonst zusammen mit den anderen Skulpturen als Kriegsreparation in die Sowjetunion gewandert.
Tja, das Triebel war das mit der 3. von 10 Folgen aus dem Roman Die Allee von Florentine Anders. Das Buch ist bei Galliani erschienen, das Hörbuch beim Audioverlag. Und als Kundige am Morgen vorgelesen Hörer wissen Sie natürlich, diese Folge gibt es ab sofort für 7 Tage online ndr.de/kultur und natürlich auch in der NDR Kultur App. Guten Morgen.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Michael Hafke. Wenige Stunden nach dem Telefonat zwischen US-Präsident Trump und dem russischen Präsidenten Putin hat Russland die Ukraine erneut mit zahlreichen Drohnen angegriffen. Nach Behördenangaben wurde in der frontnahen Stadt Kupjansk im Gebiet Kharkiv eine Frau getötet. Auch in der Hauptstadt Kiew gab es Luftalarm. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Astrid Rolle.
Die Tatsache, dass diese Nacht keine Ausnahme bilde, belege, dass man auf Putin weiter Druck ausüben müsse, schrieb der ukrainische Präsident Selenskyj auf X. Putin hatte sich gestern bereit erklärt, die Angriffe auf Energieanlagen in der Ukraine für 30 Tage einzustellen. Einen vollständigen 30-tägigen Waffenstillstand lehnte er ab. Als nächstes soll am Sonntag in Saudi-Arabien weiter über ein Kriegsende verhandelt werden. Das sagte Trumps Sondergesandter Witkoff. Wer daran beteiligt sein wird, ließ er offen. Es gebe noch ein